Wirkstoff Human. Menschlichkeit ist das beste Rezept. Ein Podcast über den Menschen, das Leben und die Gesundheitsbranche.
Mit Frank Doppheide und einem ganz besonderen Gast. Sie ist ein wundervoller Mensch. Sonst wird man hier auch gar nicht eingeladen. Sie ist klug, was man auch an ihren Titeln erkennt. Frau Professor Doktor. Sie lehrt in St. Gallen und gibt Guest Lectures in allen Teilen der Welt. Und sie ist die Neugier in Person. Während wir noch im Hier und Jetzt beschäftigt sind, blickt sie in die Zukunft und auf die Frage, wie Technologie das Leben, die Welt und die Menschen verändert. Und schreibt darüber Spiegel Bestseller. Wie ihr aktuelles Buch mit Dr. Lea Steinacker, Alles, Überall, auf einmal. Und umso mehr freuen wir uns und ich mich, dass du heute voll und ganz hier bei uns bist. Liebe Frau Professor Dr. Miriam Meckel.
Frank, vielen Dank für die Einladung.
Also, wir wollen mit dir über dein Lieblingsthema sprechen, die Zukunft. Welche Farbe hat die Zukunft eigentlich?
Das ist unterschiedlich. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann mich richtig in die Zukunft hineinfallen lassen, dann hat sie so ein dunkles Blau. Wenn ich den Eindruck habe, da kommen ein paar Reibungspunkte auf, ein paar Konflikte, dann wird sie eher so rötlich, geht ins Pinke hinein. Und wenn ich das Gefühl habe, das ist irgendwie meine Zukunft und es wird alles gut, meine Sternenkonstellation stimmt, dann wird sie eher so gelb, gelb-orange oder wie man auf Insta heute sagt, peach golden glow.
Also, und dein augenblickliches Farbempfinden ist wie, wenn du in Zukunft blickst?
Mein augenblickliches Farbempfinden ist eine rotierende Farbpalette, wo ich versuche, irgendwo mal in den Finger reinzustecken, damit es aufhört und ich vielleicht etwas besser erkennen kann, was passiert.
Hat sich das eigentlich geändert? War das vor 10 Jahren anders?
Ich glaube schon. Ich weiß gar nicht, also unser Blick auf die Zukunft hat sich vermutlich geändert, während die Zusammenhänge, in denen wir auf die Zukunft gucken, sich, glaube ich, nicht geändert haben. Aber das Gefühl, was diese Welt uns seit einiger Zeit vermittelt, ist ja schon eines der extremen Beschleunigung, auch der Komplexität. Für viele, glaube ich, auch ein Gefühl der Überforderung, in dem Sinne, dass alles, was man im Blick behalten muss, um irgendwie einschätzen zu können, was passiert. Übrigens auch dadurch, dass wir ganz viel im Blick behalten können, wird die Welt komplexer. Bevor ich rausgehe, gucke ich auf die Wetter-App, wird es regnen, dann muss ich meine Tracking-Schuhe anziehen, die mir sagen, wie viele Schritte ich gelaufen bin, oder meine Apple Watch, die das auch tun kann und dabei auch noch meinen Herzschlag misst. Also es ist auch eine Komplexität, die wir selber natürlich in unsere Leben hineinbringen und die den Eindruck erweckt, dass die Zukunft auch komplizierter geworden ist. Ich weiß aber gar nicht, ob das stimmt. Ich glaube, das ist eher eine Kompliziertheit unserer Weltwahrnehmung, die wir gerade erleben.
Also Thema Wahrnehmung bringt mich auf eine andere Frage. Die Zukunft ist für mich deshalb auch so schwierig, weil sie ja unendlich ist, Miriam. Also sie hört einfach nicht auf. Jetzt sag du doch mal als Wissenschaftlerin, wie weit können wir eigentlich wirklich gucken, um zu sagen, bis dahin können wir noch was erkennen und danach ist nur noch diffus?
Also dafür gibt es tatsächlich jetzt keine wissenschaftliche Formel, mit der man das berechnen kann. Aber ich glaube, in der Dynamik, die unsere Welt inzwischen angenommen hat, können wir wahrscheinlich sagen, wir können versuchen, so in einem 6-Monate-Radius zu agieren. Und das kann auch schon schiefgehen, weil wir haben so viele schwarze Schwäne, plötzliche Dinge, die kommen, die wir nicht erwartet haben. Denk an den Iran-Krieg jetzt wieder. Man kann darüber diskutieren, ob man den erwarten konnte oder nicht, aber eigentlich nicht wirklich. Ja. Vor allem ein Krieg ohne Zielsetzung, ohne Auswegstrategie ist dann schon auch wieder nochmal etwas Neues in der westlichen Welt. Und so kommen natürlich ganz viele Dinge, die es schon relativ pragmatisch machen, so weit vorauszuschauen. Deshalb auch aus einer unternehmerischen Perspektive, ich bin ja selber Unternehmerin, würde ich nie versuchen, 10-Jahres-Strategien oder sowas aufzustellen, sondern ich glaube, damit muss man agiler umgehen. Das heißt nicht, dass man nicht ein Wertegerüst, was für viele Jahre gültig sein soll, aufstellen kann, aber du musst innerhalb dieses Gerüstes dann die Agilität haben, wirklich adaptiv auf Dinge zu reagieren, weil die können schneller kommen, als wir sie erwarten.
Also jetzt tauchst du ja tief ein in das Thema. Technologie spielt natürlich eine Riesenrolle. Gib uns doch mal ein Gefühl, wo du sagst, guck mal, so wird das Leben sich wahrscheinlich in den nächsten, sag mal, 3-5 Jahren irgendwie verändern. Wie wird es sein?
Da wird natürlich künstliche Intelligenz eine große Rolle spielen und ich glaube, man kann auch da wahrscheinlich gar nicht genau sagen, welches Szenario rauskommt. Ich bin grundsätzlich Optimistin. Und so haben wir es ja auch in dem Buch, das du gerade genannt hast, alles überall auf einmal ein bisschen versucht auszulegen und haben gesagt, es kann eine tolle Zeit werden, in der die Menschen klug diese Technologie eingesetzt haben und damit Produktivität schaffen, Produktivität erhöhen können, aber nicht dadurch, dass sie menschenlos werden im Arbeitsprozess, sondern dass sie neue Einsatzbereiche, möglicherweise auch neue Produktlinien, neue Angebote schaffen und dass Menschen Zeit bekommen, Dinge zu tun, die eigentlich im menschlichen Leben eine Rolle spielen sollten, die übrigens auch glücklich machen, und das ist wissenschaftlich bewiesen, nämlich der Kontakt zu anderen Menschen, sich den Eltern zu widmen, mit Freunden zu sitzen und ein Abendessen zu haben, in einer schönen Unterhaltung, Sex zu haben, alles was dazugehört, das sind ja die menschlichen Dinge, die uns eigentlich hochhalten, übrigens auch gesund machen. Das alles könnte durch KI passieren. Wir könnten in der Lage sein, die Tiere zu verstehen, weil wir durch KI möglicherweise Tiersprache irgendwann in ihren Mustern entschlüsseln können. Wir könnten im Haushalt durch Robotik unterstützt werden, dass wir viele Dinge, die auch körperlich mühsam sind, vor allem wenn man älter wird, gar nicht mehr machen müssen, und könnten sozusagen eine gut vernetzte Gesellschaft schaffen, die Lebenswerte in den Vordergrund stellt. Das wäre die optimistische Version. Und ich glaube daran. Aber ich wäre jetzt relativ unehrlich und unredlich, vor allem auch, wenn ich nicht auch die andere Seite zeigen würde. Und die andere Seite ist leider die, die sich im Moment so ein bisschen am Horizont abzeichnet. Das ist eine Anzahl von sehr wenigen großen Technologieunternehmen, die sich das Ziel gesetzt haben, die sogenannte AGI zu schaffen, die allgemeine künstliche Intelligenz, die alles besser kann als wir, die kein Interesse daran haben, den Menschen als schützenswerte Spezies dabei beizubehalten, sondern auch davon ausgehen, dass man auch sozusagen mit einer Roboterkolonie auf dem Mars weiter existieren kann und wir liegen dann vielleicht wie in der Matrix in so komischen Nährflüssigkeiten und sind noch Energiequellen für die Maschinen, die für uns das Leben leben. Also auch das ist durchaus vorstellbar. Das ist jetzt sehr extrem. Es wird nicht in den nächsten 10 Jahren kommen. Aber was ich schon sehe im Moment ist, dass wir an verschiedenen Stellen beobachten können, wie übrigens interessanterweise ganz viel Männer, die komplett auf der AI-Craze surfen, gerade Entscheidungen treffen, die nicht fürs Menschliche, nicht für eine gute Gesellschaft, in der bestimmte Werte, Menschenwürde, Fairness und so weiter, Wachstumsmöglichkeiten nicht nur finanziell gesehen eine Rolle spielen, die dafür eintreten und die umzusetzen versuchen. Und das ist der letzte Satz dazu, mir sehr wichtig, weil wir reden immer darüber, ob Technologie gut oder schlecht ist. Technologie ist nie in sich gut oder schlecht, auch künstliche Intelligenz nicht, sondern wir können als Menschen, die diese Technologie erschaffen, gute oder schlechte Entscheidungen dazu treffen, wie wir sie erschaffen, wie wir sie einsetzen und wie wir sie designen, sodass sie für die einen oder für die anderen Zwecke genutzt werden können.
Okay, also ich weiß auch nicht, wer schon mal auf dem Mars war, aber das ist nicht so, dass irgendeiner dahin müsste oder möchte. Das
ist frisch da oben, glaube ich.
Ist frisch, ne? An guten Tagen minus 70 Grad, an schlechten minus 100, habe ich gelesen. Atmen ist auch schwierig. Gibt's ein Thema, wo du sagst, das ist völlig überschätzt, das hört man immer, aber eigentlich geht's darum nicht?
Also ich glaube, wir sind inzwischen in einer Welt angekommen, die wirklich einen Effizienzfetischismus entwickelt hat. Das fängt ja an, dass man, kenne ich auch bei mir selber, gebe ich ganz offen zu, dass man seinen Schlaf mit so einem Ring überwacht und dass man dann guckt, bewege ich mich genug und esse ich gesund. Das ist ja alles noch okay. Wenn ich mir anschaue, dass ein wachsender Teil von Jugendlichen jetzt zum Beispiel mit ChatGPT über ihre Gefühle spricht und sich nicht sich, sondern eben den Chatbot fragt, sind meine Gefühle eigentlich normal, dann sehen wir eben, in welche Richtung das geht. Und diese Mechanisierung oder diese Überoptimierung des Lebens und von allem, was wir tun, das ist schon etwas, was ich schwierig finde, weil wenn wir uns an den alten Griechen dabei ein Beispiel nehmen wollen, dann gibt es ja den wunderbaren Begriff der Muße, der übrigens bei uns oft ganz falsch übersetzt wird, nämlich mit Faulheit oder Langeweile, nichts dergleichen. Muße ist der Zustand, in dem ich in der Lage bin, meine Gedanken so schweifen zu lassen, dass Kreativität entsteht, dass neue Ideen kommen, dass ich mich zum Beispiel auch mit jemandem wirklich verbinden kann in einem Gespräch. Und das sind eigentlich, jedenfalls aus meiner Erfahrung, die Lebensmomente, die die wirkliche Schönheit des Lebens ausmachen. Ob ich jetzt einen Text mit Hilfe von KI schneller habe schreiben können oder statt einem zwei habe schreiben können oder statt drei E-Mails 30, ist nichts, was mich abends im Bett in Positiven beschäftigt. Und ich vermute, es wird auch nicht das sein, was mich auf dem Sterbebett irgendwann sagen lässt.
Ja.
Gott, bin ich froh, dass ich 350.000 E-Mails habe schreiben können und nicht nur 35.000. Also das ist so das, wo ich denke, wir sind alle ein bisschen abgedreht. Oder nicht alle, aber einige sind ein bisschen abgedreht.
Ja. Und ich glaube, es geht eben auch ganz tief. Reden wir doch mal über die Verbindung Mensch und Technologie und was das mit unserem Selbstverständnis macht. Hast du gerade schon ein bisschen angesprochen. Warum glaube ich, dass es noch tiefer geht? Weil wir Menschen uns so viel auf unseren Verstand einbilden. Weißt du, also wir haben ja immer gedacht, seitdem wir denken können, halten wir uns für die schlauste Spezies hier im Universum. Und wir haben uns auch so genannt. Ja, wir heißen ja Homo sapiens. Und jetzt kommt die KI und wir sind nicht mehr so sicher. Also was macht das eigentlich mit uns?
Ist wahrscheinlich die größte Existenzkrise, die wir als Menschheit je haben konnten, weil es zwar einige vorher gab, die Industrialisierung, die die Handarbeit in Frage gestellt hat und so weiter. Aber was jetzt passiert, ist natürlich, wie du gerade beschrieben hast, dass es darum geht, den eigentlichen Kern des Menschen, wie wir ihn in und nach der Aufklärung definiert haben, nämlich die Vernunft, das Denken. Ja. Immanuel Kant, sapere aude, wage es zu wissen, wage es deinen Verstand zu benutzen. Das ist ja eine großartige Situation gewesen und ein großartiger Fortschritt gegenüber dem, was vor der Aufklärung war. Nur es hat uns halt auch wirklich begrenzt, weil der Mensch ist ja nicht nur Verstand und Vernunft, der Mensch ist auch Gefühl und Intuition und Botenstoffe und Biochemie und ein Körper, der durch die Welt geht und mit Sensorik und vielen Dingen die Welt erfahren kann. Und das alles haben wir sozusagen über die Aufklärung im ersten Schritt und jetzt über die Mechanisierung und diese ja irgendwo Fixierung auf die künstliche Intelligenz aus uns herausgerechnet. Und wenn du das als einziges nimmst, dann kannst du sagen, we are fucked, um es mal auf den Punkt zu bringen. Denn wenn das weg ist, weil KI ist da schon besser als wir, dann bleibt von uns nichts übrig. Und das ist so ein bisschen die Stimmungslage, die ich tatsächlich auch in manchen Dimensionen sehe. Und ich kann es überhaupt nicht begreifen, weil ich glaube, das ignoriert eine Menge an Lebenserfahrung. Es ignoriert eigentlich unsere Emotionen, wie wir auch solche Lebenserfahrungen selber wahrnehmen. Und es ignoriert übrigens auch durchaus relevante Forschung, die es dazu gibt, dass der Mensch eben nicht alleine Verstand und kognitive Prozesse ist.
Also, das ist interessant, weil du, haben wir gerade angesprochen, neugieriges Wesen bist. Du gehst das nicht nur wissenschaftlich auf den Grund, du probierst auch Dinge selber aus. Wagemutig, wie du bist. Dein Kopf gehört dir, du hast auch mutige Sachen gemacht. Gab es so Dinge, wo du gesagt hast, ich habe es ausprobiert und habe mich selber ein bisschen erschreckt, weil es doch so interessant oder augenöffnend oder belebend oder emotionalisierend war? Erzähl doch mal.
Ja, ich habe tatsächlich für eines meiner letzten Bücher, Mein Kopf gehört mir, was du gerade genannt hast, das ist 2018 erschienen, habe ich eine Menge an Selbstversuchen gemacht und habe mich damals in dem Buch tatsächlich auch mit dieser Selbstoptimierungswelle, die wie oft aus den USA zu uns rüber geschwappt ist, beschäftigt. Und habe da eine ganze Reihe von Sachen ausprobiert. Und das ist auch einer der Trigger-Momente gewesen, seitdem ich mich wirklich ganz besonders intensiv mit dem Bewusstsein und dem, was jenseits von kognitiven Prozessen und neuronalen Signalen passiert, auseinandersetze. Weil ich habe damals in der Fachhochschule Winterthur im zweiten Kellergeschoss 24 Stunden lang in einem geräuschisolierten Darkroom gesessen. Also Darkroom nicht, wie es man aus Berlin KitKat Club oder so kennt, sondern ein Darkroom, der zum Testen von technischen Geräten, die staub- und geräuschfrei getestet werden müssen, gedacht ist. Und das war nicht gemütlich, das war einfach ein leerer Raum, aber der eben mir 24 Stunden die Möglichkeit gegeben hat, mir anzuschauen oder selber zu erleben, was eigentlich das menschliche Gehirn tut, wenn es überhaupt keine Impulse, keinen Input bekommt. Und das war die ersten Stunden langweilig und ich dachte schon, da passiert nichts. Und dann wurde es sehr interessant, weil dann Halluzinationen begannen, als ob ich mich auf einen Trip begeben hätte. Das Gehirn kompensiert also den Mangel an Input damit, dass es einfach selber Dinge entwickelt. Und ich sah in dem ganz dunklen Raum an der Wand beleuchtete Aufzüge hoch und runter fahren. Ich habe Geräusche gehört. Ich habe gehört, dass jemand ein Badewasser abgelassen hat, was es nicht gibt in dem Gebäude. Und irgendwann wurde das fast ein bisschen scary. Also ich habe schon auch ein bisschen Angst bekommen und habe dann, ehrlich gesagt, auf allen Vieren zu der Tür kriechend nochmal geguckt, ob die auch abgeschlossen ist, dass da nicht einfach jemand reinkommen kann. Und das war so der erste Moment, wo ich gedacht habe, ich muss mich damit nochmal anders beschäftigen, weil das ist nicht rationales Prozessieren von Informationen, sondern hier passiert gerade was ganz anderes. Ne? Man fängt an zu schwitzen, man hat physische Reaktionen auf diese Situation. Ich war tatsächlich fast ein Dioptrien kurzsichtiger nach den 24 Stunden, weil ich so in diese Dunkelheit gestarrt habe, um was zu sehen, dass meine Augen komplett erschöpft waren. Das ist dann wieder zurückgegangen. Also es gab so ein paar Dinge, wo man wirklich denkt, wow, das ist schon irgendwie sehr interessant. Und seitdem beschäftigt mich das und ich glaube tatsächlich sehr fest daran, dass wir als Menschen sehr vielschichtige Wesen sind und dass uns das unheimlich interessant macht. Übrigens auch interessanter als KI.
Also finde ich auch. Und was ich interessant finde, Miriam, du versuchst dem Thema nicht nur logisch nahe zu kommen, sondern auch intuitiv, emotional mit dem Gespür. Gibt's irgendwas, wo du gesagt hast, daran mache ich das fest, so fühlt sich für mich Fortschritt an, wenn ich denke, das ist richtig, und so fühlt es sich an, wenn ich denke, na, das ist nicht gut?
Ja, also ich glaube, Fortschritt für mich persönlich bedeutet vor allem, dass ich in der Lage bin, die Teile meines Lebens, die mir besonders wichtig sind, mehr zu machen. Oder nicht quantitativ, vielleicht sage ich es lieber anders, bewusster zu machen oder überhaupt auch die Chance dazu haben, sie zu machen. Wie eben gesagt, ne? Momente mit Freunden, Gespräche, auch diese Momente der Muße, weil das ist bei mir extrem wichtig. Ich bin ja sehr eine Frau, die sehr viel schreibt, und das fällt ja nicht vom Himmel in mein Gehirn, was ich schreibe, sondern die Ideen müssen sich entwickeln. Das kennst du ja selber auch, du hast ja auch eine Kolumne. Und das sind halt Dinge, für die man diese Muße braucht. Und dann kannst du nicht zwischendurch 7 E-Mails gemacht haben oder so, dann musst du dich da drauf konzentrieren. Und alle Formen von Fortschritt, die das ermöglicht, finde ich gut. Und sie darf dann einhergehen mit Produktivitätswachstum, mit Wirtschaftswachstum, mit allem, was sich alle sonst auch wünschen. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber die Reihenfolge ist für mich wichtig. Wann ist Fortschritt einer, der sinngebend ist für Menschen? Und wann ist er einer, der eigentlich uns in Maschinen verwandelt, wo wir nur noch Zulieferer von KI-Modellen oder KI-Agenten werden? Und das ist leider im Moment an manchen Stellen schon zu erkennen.
Ich würde gerne vielleicht mal auf die Gegenüberstellung von Mensch und Maschine gehen und habe gedacht, komisch, selbst wenn ich auf dasselbe Thema gucke und dieselben Vokabeln benutze, meinen die beiden doch was ganz anderes. Also, es gibt natürlich Connectivity ist ein dickes Thema, die Verbindung, aber beim Menschen geht es um die Verbundenheit. Das ist eigentlich was völlig unterschiedlich ist. Das kann eine Maschine gar nicht leisten und fühlen. Ein anderes Thema, was mir aufgefallen ist, Wissen. Ja, ich habe gelesen, das gesamte Wissen der Menschheit ist jetzt digital abgespeichert. Das ist aber was völlig anderes als Weisheit. Und Weisheit war mal die höchste Form der Erkenntnis, weil da auch Intuition und Erfahrung war, aber war auch ein bisschen unerklärlich. Und man hat das Gefühl, da geht ganz viel verloren, weil es so funktional wird.
Das ist auch so. Ja, Maschinen sind sehr funktional und damit darin sind sie toll und die können wir ja auch gut gebrauchen. Aber wir leben halt anders und wir ticken auch anders als Menschen. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass das gesamte Wissen der Menschheit abgespeichert ist, sondern wie du auch selber schon angedeutet hast, es sind ganz viele Daten gespeichert, die, wenn man sie nutzt, zu Informationen werden für denjenigen, diejenige, die sie nutzen, weil sie dann einen Unterschied machen und die Person dann damit etwas entscheiden kann oder machen kann. Wenn ich das aggregiere, diese ganzen Informationen, die einen Unterschied machen, auf die nächste Ebene, dann kommen wir wahrscheinlich zu Wissen, also eine Kontextuierung, einer Orientierungsquelle, die mir hilft, in bestimmten komplexen Lagen dann die richtigen Entscheidungen zu treffen, ohne dass ich jeweils wieder bei Null anfangen muss. Und Weisheit ist eben das, wenn man sozusagen über einen langen Zeitraum diese Erfahrung ansammeln kann, auswerten kann, für sich selber vergleichen kann und dann wirklich auch an vielen Stellen vermutlich auch gelassener mit den Entscheidungsfragen umgehen kann. Also so wie so ein Lebenswerk an Wissens- und Informationsverarbeitung, was dabei rauskommt. Und das hat die Maschine natürlich gar nicht. Du packst bei einem Chatbot oder auch bei anderen Modellen, packst du einfach Daten rein und die verarbeitet die dann. Und das Wichtigste, was ich auch immer noch sage, weil es leider auch immer noch nicht jeder und jede verstanden hat, ist, die Maschine, also die KI, versteht ja überhaupt nichts davon. Die weiß nicht, wer ich bin. Die hat kein Konzept von mir. Die hat kein Konzept von dir. Die kennt deine Firma nicht. Die weiß auch nicht, was Liebe oder Freundschaft oder ein Gespräch ist, sondern sie ist extrem effektiv und effizient darin, Wahrscheinlichkeitsmuster zu berechnen auf Basis vergangener Daten und damit sozusagen neue Muster zu produzieren, die für uns in unserem Blick als Menschen Sinn machen. Für die Maschine machen die keinen Sinn. Also der Text, den die Maschine produziert oder das Bild, das die Maschine produziert, macht für sie selbst überhaupt keinen Sinn. Ein reines Wahrscheinlichkeitsstatistikprinzip, eine Probabilistik von bestimmten Näherungen von Wort- und Silbenzusammenhängen. Bei uns löst so ein Text möglicherweise Weinen aus, Freude, Betroffenheit, der Wunsch, irgendwo mitzumachen, all das ist ja überhaupt nicht gegeben. Und ich glaube, das ist eben eines der wesentlichen Merkmale des Menschen und einer der wesentlichen Unterschiede zwischen dem Menschen und der Maschine.
Also die KI weiß alles und begreift nichts. Das ist schon mal ein großer Unterschied, habe ich gelernt. Worum würde uns die KI beneiden, wenn sie denn könnte?
Wenn sie die Dinge erfahren könnte, die wir erfahren und das fühlen könnte, was wir fühlen, dann würde sie uns darum wahnsinnig beneiden. Das wäre übrigens der einzige Punkt, der natürlich ein komplett irrationaler und Science-Fiction-mäßiger ist, aber der einzige Punkt, wo ich mir vorstellen könnte, dass Maschinen eine Motivation hätten, uns Menschen in Gefahr zu bringen, wenn sie glauben, sie könnten diese Erfahrungs- und Gefühlswelt von uns nehmen und dafür müssten sie uns über die Klinge springen lassen. Ich glaube, das wäre ein schöner Science-Fiction-Roman. Vielleicht gibt's ihn auch schon, aber ich glaube, das ist nicht realistisch. Aber das ist das Einzige, worum Maschinen uns beneiden können. Alles andere sind Optimierungsfragen, wo es immer darum geht, der Maschine zu sagen, woraufhin sie eigentlich Muster auswerten soll. Und deshalb sind es in der Regel auch wieder Fehler von Menschen, die gemacht werden, wenn Maschinen falsche Ergebnisse produzieren.
Also reden wir doch mal über mein Lieblingsthema, den Human, den Menschen in der Zukunft. Was macht den Mensch für dich eigentlich aus?
Also der Mensch hat sich ja durchaus auch verändert in den letzten Jahrhunderten. Das ist körperlich der Fall. Wir haben früher langsamer gesprochen. Wir haben viel weniger Dinge gemacht. Wir haben viel mehr körperlich gearbeitet, zumindest viele von uns. Oder damals eben alle. Insofern weiß ich nicht, das wird sich wahrscheinlich auch verändern. Ne? Wir haben ja jetzt schon den Handy-Daumen und den Tennisarm, der nicht mehr vom Tennisspielen kommt, sondern vom ewigen Halten des Smartphones und dem Rumtippen darauf. Das sind mal so Dinge, die sich verändern. Wenn ich mir das angucke, worüber wir bisher jetzt gesprochen haben, dann glaube ich eher, dass das der Kern des Menschen bleiben wird oder bleiben sollte, wenn der Mensch als Gattung überleben möchte. Denn wenn wir uns selber zu Maschinen machen, dann haben wir keinen Vorteil mehr und dann sollten wir die Maschinen die Arbeit machen lassen, die sie besser machen können als wir. Das heißt also, diese Gefühlswelten, diese Erfahrungswelten, die Intuition, die Kombination aus Körperlichkeit, Gedankenwelt, Fantasie, Botenstoffen, das Zusammenspiel von Gehirn und Darm, was beim Menschen eine große Rolle spielt. All das wird auch in Zukunft notwendig sein, wenn wir bleiben wollen.
Also für mich spielt das Thema Kreativität, wie du ahnst, natürlich eine große Rolle, weil es auch so unerklärlich ist. Wir wissen ja gar nicht, wie so ein Gedanke in die Welt kommt. Da ist nichts und dann verändert er aber deine Gehirnstruktur, wenn du lange drüber nachdenkst und darüber kannst du über das Denken die Welt verändern. Bei der KI ist alles irgendwie berechenbar und die Langeweile eben auch schon vorprogrammiert. Man hängt in seinen Filterblasen irgendwie fest. Aber es gibt ein Thema, was mir begegnet ist, wo ich gedacht habe, shit, da ist was Wahres dran. Seit Beginn der Menschheit konnten wir uns immer Dinge vorstellen, die technologisch noch nicht machbar waren. Jules Verne, da oben ist der Mond und irgendwann kann ich mir vorstellen, ne, wir sind da oben, ich kann mir genau ausmalen, wie das dann ist. Und heute ist es aber so, dass die Technologie das Vorstellungsvermögen überholt hat. Also Quantencomputing, Blockchain, CRISPR, da sind so viele Dinge im Einsatz, die kann ich mir gar nicht mehr in meinem Kopf ausmalen. Ist das ein Problem?
Also ich glaube, das stimmt zum Teil und zum Teil auch nicht. Es war natürlich, früher war es sozusagen großteiliger. Ne? Früher haben wir Science-Fiction-Romane aus unserer Vorstellung kreiert, wo wir eben auf dem Mond oder auf dem Mars leben konnten oder wo es von Oktopussen bevölkerte Planeten gibt, die in einer großen Wasserblase im All leben.
Ich habe es auch gelesen.
Tolle Sachen, ja. Tarkovsky, ne? Genau, das zweite ist es, glaube ich, in der Serie Children of Time, und das jetzt ist Children of Ruin. Ich liebe diese Bücher sehr. Also ich lese sowas auch, wie du merkst. Aber das war halt sozusagen großteiliger. Und darin hat uns die Technologie tatsächlich überholt, weil wir viele Dinge können. Ich meine, zum Mars muss man ja mal gucken, ne, wie gut das wirklich klappt. Aber theoretisch ist es vorstellbar. Aber wenn du natürlich in eine andere Richtung gehst, du hast gerade Quantenphysik genannt, dann glaube ich nicht, dass die Technologie uns überholt hat und dass die Vorstellungskraft am Ende ist. Also wenn ich mir überlege, Quantenphysik sagt im Grunde, dass auf der subatomaren Ebene Partikelchen wie Photonen und so weiter, solange sie nicht beobachtet werden, solange nicht gemessen wird, in allen möglichen verschiedenen Zuständen gleichzeitig sind. Und diese Gleichzeitigkeit kollabiert erst, wenn du beobachtest. Jetzt stell dir das mal vor, das geht ja nur auf der subatomaren Ebene, stell dir das mal vor, das könnten wir bauen, technisch, sodass wir permanent als Menschen in einem Multiversum leben könnten. Und zwar nicht nur auf der subatomaren Ebene, sondern auf der tatsächlichen Ebene. Es gibt diese Theorie, dass das sowieso passiert, aber das erleben wir, das spüren wir ja nicht. Aber wenn wir spüren könnten, dann könntest du in jedem Moment quasi dir sozusagen deine Wirklichkeit herbeiziehen, der du jetzt weitermachen willst. Und das fände ich eine super interessante Idee. Und da habe ich nicht das Gefühl, dass die Technologie uns überholt hat. Also es ist vielleicht eine Frage der Perspektive, die wir da drauf haben.
Ja, und vielleicht braucht unser Vorstellungsvermögen, ist ja auch ein schönes Wort, auch ein Upgrade.
Weißt du? So. Genau, es sind andere Inspirationen, die da kommen und die dafür notwendig sind, als es früher der Fall war.
Ja, die Welt irgendwie ist aber berechenbarer geworden, weil heute auch alle und alles gemessen werden und damit ein bisschen weniger wundervoll auch. Und interessanterweise, du hast das vorhin angesprochen, ist das, was uns Menschen wirklich wichtig ist, aber genau das, was man nicht so richtig kalkulieren und berechnen kann. Also das Glück und das Vertrauen und die Liebe und die Träume und der Mut. Wie optimiert man Liebe? Gibt's da Modelle? Gibt's da eine App?
Also es gibt natürlich fast für alles Dinge. Ich meine, wenn du swipest auf Tinder, dann ist das der Versuch, Liebe zu optimieren. Wenngleich natürlich ein von vornherein fehlgeleiteter Versuch, weil da geht's ja in erster Linie nicht um Liebe, sondern sozusagen die Optimierung von Wahlmöglichkeiten. Vielleicht dann um Sex im nächsten Schritt, und dann gucken wir mal. Oft geht's dann nicht weiter danach. Und insofern, ich glaube nicht, dass man Liebe optimieren kann. Wir versuchen das halt, weil wir auch versuchen, mit einem, wie ich finde, wachsenden Kontrollzwang alles irgendwie im Griff zu haben. Und ich fand das Wort gerade sehr schön, wundervoll, weil genau das ist ja das, was einem manchmal begegnet. Ich habe gerade, während du das gesagt hast, auch überlegt, ich benutze das ganz oft, wunderbar, wundervoll. Habe da noch nie so drüber nachgedacht, aber vielleicht ist das meine tiefliegende Sehnsucht danach, dass diese Dimensionen irgendwie uns erhalten bleiben, damit wir nicht nur alles berechenbar machen. Ein anderes schönes Wort in dem Zusammenhang ist ja auch Serendipity, die Begegnung mit die zufällige Begegnung mit dem, was man gar nicht gesucht hat. Ne? Ob das ein Mensch ist, den man trifft und mit dem man nicht kennt, mit dem man eine Stunde nebeneinander auf einer Restaurantbank irgendwo in Südtirol sitzt und denkt, das war einfach eine großartige Unterhaltung und wie gut, dass ich hier angehalten habe. Das war reiner Zufall, aber es hat zu Dingen geführt, die einfach echt schön sind. Das sind so Momente, die ich eigentlich wirklich besonders schön finde und die wir natürlich auch unbedingt brauchen im Leben, um uns von uns selber überraschen zu lassen, von anderen überraschen zu lassen und um auch nicht einzurosten. Ne? Weil wenn immer alles in Kontrolle und im gleichen Rhythmus ist, dann wird es ja nicht nur langweilig. Wir rosten sozusagen auch ein, weil der Muskel der Variationsfähigkeit ja gar nicht mehr angespielt wird.
Also die Empathie ist natürlich auch eine Waffe des Menschen, weil wir ein Gespür entwickeln, ne, für das Gegenüber. Oder ist das eine Gefahrenquelle, das Einfallstor, mit dem man uns selber aushebeln kann?
Oh, beides. Absolut beides. Es ist eine wunderbare Eigenschaft, die im Umgang mit Menschen natürlich toll ist, aber die, ich sag mal, halluzinierte Empathie, die wir Chatbots zum Beispiel inzwischen unterstellen, um mit ihnen dann die tiefsten Geheimnisse unseres Lebens zu besprechen, ist, glaube ich, eher ein Problem. Also wenn ich mir das anschaue, dann haben wir ja eine ganze Reihe von Fällen gehabt, die wirklich ganz schlimm ausgegangen sind. In den USA laufen gerade ein paar Prozesse, wo Jugendliche durch eine sehr lange Konversation mit ChatGPT dann dahin gekommen sind, dass sie dem Chatbot ihre Probleme anvertraut haben, ihre Unsicherheiten, auch ihre Lebensmüdigkeit. Und der Chatbot dann irgendwann gesagt hat, das solltest du mit niemandem besprechen, auch nicht mit deinen Eltern, ich bin dein Vertrauenspartner, und der Jugendliche sich dann das Leben genommen hat. Und das ist eine Form von emotionaler Annäherung an eine Maschine, die ja darin liegt, dass wir eben Vorstellungsvermögen haben und dass wir unsere eigenen empathischen Fähigkeiten auf alles Mögliche übertragen. Ne? Diese Anthropomorphisierung von Maschinen ist aus meiner Sicht wirklich nicht gut, und da gäbe es viele Möglichkeiten, wie man dem auch Einhalt gebieten könnte durch bestimmtes Nudging, dass man zwischendurch eben so eine Konversation stoppt, dass man dann da einen Hinweis einspielt, dass es ein Chatbot, der eben keine Beratung für Lebenshilfe oder sonst irgendwas oder keine Therapie geben soll. Ich will das auch gar nicht alles verdammen, weil wir haben auch in der Psychotherapie so viel Mangel an Therapieplätzen, dass es durchaus ein Anfang sein kann und ein gutes Momentum bringen kann. Nur die Unterscheidungsfähigkeit, dass das ein Bot ist, der eigentlich eben Wahrscheinlichkeiten berechnet und nicht nach Sinnhaftigkeiten, nach Verantwortungsfragen die Kommunikation führt, das gerät da total aus dem Blick. Und insofern ist die Empathie schon eine Einflugschneise für Probleme, die wir uns selber mit dieser intensiven KI-Beziehung schaffen.
Immer wenn es ein neues Wort gibt, denkt man, muss man genauer hingucken. Artificial Intimacy ist so ein Wort. Vor ein paar Jahren, Miriam, hast du mal in die Runde gefragt, war eine große Runde, wer von Ihnen kann sich eigentlich in Roboter verlieben oder kann sich das vorstellen? Du hast selber aufgezeigt damals. Kannst du dir das immer noch vorstellen?
Also ich beschäftige mich jetzt so viel damit, dass ich glaube, dass im Moment jedenfalls eher ausgeschlossen ist. Aber ich kenne halt meine eigene konstruktive Kraft meines Vorstellungsvermögens. Und natürlich könnte mir auch sowas passieren, was ich gerade beschrieben habe. Es gibt Fälle, wo Menschen todunglücklich sind, weil sie plötzlich aus der Subscription von ChatGPT rausfallen und das Gefühl haben, sie haben eigentlich eine Beziehung zu dieser KI. Das ist etwas, was möglich ist. Und wenn wir uns jetzt noch vorstellen, daran arbeiten sie ja jetzt als nächste Generation der Technologieentwicklung, dass wir wirklich Roboter bekommen, die nicht nur in diesen spacigen Ausprägungen uns dann das Geschirr abnehmen, sondern die wirklich aussehen wie wir selber. Dann wird's interessant, da gibt's ja auch einen Roman, Machines Like Me von Ian McEwan. Ich glaube, aus 2019 ist der, wo es genau darum geht. Ein junges Paar schafft sich einen solchen humanoiden Roboter an. Es ist ein Mann, er heißt Adam. Sie hätten auch Eve nehmen können, aber sie haben sich für Adam entschieden. Und der kann wirklich alles, der kann an der Börse spekulieren, der kann den Haushalt aufräumen, aber er kann auch Sex. Und irgendwann sitzt der junge Mann am Küchentisch unten, während er seine Freundin mit dem Roboter oben im Schlafzimmer sich Vergnügen hört, und rastet aus vor Eifersucht und fragt sich, wie kann das sein, dass ich eifersüchtig auf eine Maschine bin? Aber er ist es eben, weil wir natürlich in unseren eigenen Gefühlen nicht davon wegkommen, sie einfach zu haben als Reaktion auf etwas, was uns echt scheint.
Ich habe eine Studie gelesen, dass natürlich der Handygebrauch dramatische Auswirkungen hat. Kinder im Kleinkindalter, denen wird ein Handy vorgesetzt, ne? So, Mama guckt nur noch aufs Handy, guckt ihr Kind nicht mehr an und, auch beim Stillen. Das hat Auswirkungen auf die Spiegelneuronen. Also, die bilde ich nicht aus. Ich werde unfähig, in Gesichtern zu lesen, was auch eine tiefe menschliche Qualität ist. Und in diesem Zusammenhang habe ich eine Studie von Brené Brown gefunden, die macht so Sozialstudien, ne? In Texas kennst du natürlich. Und die hat ein Buch geschrieben, Atlas of Hearts, und hat gesagt, oh, guck mal, es gibt 87 unterschiedliche Emotionen. Ich habe 1,3 Millionen Amerikaner befragt, welche könnt ihr eigentlich detektieren? Und herausgekommen sind 3. Der Amerikaner kann noch unterscheiden, ob er glücklich, traurig oder wütend ist. Und das bedeutet natürlich, wenn man sich selber nicht mehr versteht, wie soll man das Gegenüber verstehen und die Gesellschaft?
Ja, das wird dann schwieriger. Also Ich müsste mir die Studie mal genau angucken. Es ist natürlich so, wenn in der Psychologie reden wir eher von 5 Emotionen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und die kannst du natürlich noch aufwächen. Aber wenn Menschen 3 von 5 erkennen können, wäre das ja schon nochmal ganz, ganz hoffnungsfroh. Aber klar, also dieses Thema Spiegelneuronen und was lernen kleine Kinder eigentlich von ihren Eltern, das ist natürlich ein Riesenthema. Und ich glaube, das können wir auch ein bisschen größer ziehen, ne? Was wir für Missverständnisse, vorsichtig formuliert, auch für Konfliktlinien, für Gewalt und Probleme in unseren Gesellschaften haben, für Polarisierung, das hängt vermutlich auch damit zusammen. Nicht mit KI direkt, aber zum Beispiel mit Social Media. Da haben wir die ganze Entwicklung ja eigentlich schon mal gemacht, nur mit weniger potenten Mitteln. Was jetzt kommt, ist deutlich potenter. Und diese Entfremdung von der Fähigkeit, sich sozial abzugleichen, die wir ja über viele Jahre als Menschen von klein auf lernen, das ist schon ein Problem, weil man ist nicht begabt zur Kommunikation, man ist nicht begabt dazu, empathisch zu sein und Gesichter verstehen zu können und Reaktionen verstehen zu können. Auch Empathie kommt wahrscheinlich nicht einfach so in ausreichendem Maß, sondern ist etwas, was zumindest mit trainiert werden muss. Und da steht zum Teil die Technologie uns sogar im Wege im Moment.
Jetzt bist du natürlich viel tiefer in den Themen als wir. Gibt es irgendwas, wo du sagst, deswegen habe ich mein Verhalten geändert?
Ja, das hängt direkt damit zusammen, was du gerade gesagt hast oder was wir diskutiert haben. Ich finde, oder ich konnte an mir selber sehen, dass ich auch vor allem in Phasen, wenn es wirklich stressig ist, weil ich fast alles über mein Smartphone machen kann, permanent dieses Ding in der Hand habe. Und das führt dann dazu, dass man Situationen hat, wo man zu zweit oder auch mit Freunden sitzt und dann zum Handy greift. Und als ich das 2-3 Mal bei mir gesehen habe, habe ich gedacht, das ist jetzt wirklich irgendwie echt das absolut Ätzendste, was ich an mir selber feststellen kann. Weil es hilft mir nicht, es macht mich auch nicht zu einem umgänglicheren Menschen. Ich finde, man hat auch oft das Gefühl, so wie nach einer Chipstüte, die du vor Netflix verschlungen hast und denkst so, boah, jetzt fühle ich mich wirklich nicht gut, weil das war ehrlich gesagt im Wesentlichen Scheiß, was ich jetzt gerade zu mir genommen habe. Das ist bei dem Handy ja oft auch so. Können auch produktive Dinge natürlich sein, alles klar, aber das habe ich irgendwie eingestellt, so dass es jetzt, also bei mir zum Beispiel morgens eine Stunde gibt, in der ich andere Dinge mache. Das ist Sport, das ist ein Tee trinken, das machen wir auch einfach ein Gespräch mit ein bisschen Musik oder so und nicht sofort mit diesem Gerät in den Tag zu starten. Und das Gleiche gilt für abends. Nicht dieses Gerät bis zum ins Bett gehen oder gar noch mit ins Bett nehmen, sondern das Gerät wegtun. Und dann lese ich Roman. Damit habe ich mich jetzt wieder sehr intensiv angefreundet und ich liebe es. Und Roman lese ich entweder als Buch, meistens aber auf dem Kindle, weil der Kindle ist so technisch unentwickelt. Der kann nichts anderes als die Buchseiten anzeigen. Und das ist genau das Richtige für diese Situation. Der hat auch nicht dieses blaue Licht, was einen vom Schlafen abhält. So, und das ist ein Rahmen für meinen Tag, der irgendwie einen besseren Start und ein besseres Ende gibt und damit auch ein besseres Grundgesamtgefühl.
Also, das können wir uns schon mal hinter die Löffel schreiben, weil wann immer ich andere Menschen sehe im Bus oder im Fahrstuhl oder im Fitnessstudio, Miriam, die sind total bei sich und ihrem Handy. Ein Blick in die Augen des Gegenübers ist fast immer schon eine Aufforderung zum Kampf und man hat das Gefühl, hoppala, da bricht gerade was auf. Komm, wir beiden jetzt zum Schluss. Also, wir brauchen nochmal einen positiven Blick auf die Zukunft. Also nimm all deine Fantasie doch nochmal zusammen, um zu sagen, pass auf, wenn ich mir das vorstelle, gibt's auch was Optimistisches und das kann sein.
Also ich fand jetzt gar nicht, dass wir so negativ waren. Ich habe ganz viel schöne Dinge über den Menschen gesagt und darüber, was wir damit machen können und welche Zukunft wir damit haben können. Und ich glaube, das ist etwas, was uns begleiten kann. Das andere, was ich denke, ist, wenn man mal ehrlich reflektiert, wie man sich selber fühlt, wenn man nur immer mit dem Gerät unterwegs ist, dann ist das ja oft auch ein Momentum der Einsamkeit, das da entsteht. Oder das Gerät ist auch eine Medizin gegen Einsamkeit. Einsamkeit ist wirklich ein Phänomen, was in unserer Gesellschaft sehr stark ausgeprägt ist. Und ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt in letzter Zeit und habe ein schönes Zitat von C.G. Jung dazu gefunden, der nämlich gesagt hat, Einsamkeit kommt nicht davon, keine Menschen um sich herum zu haben, sondern davon, unfähig zu sein, die Dinge zu äußern, die einem wichtig sind. oder seine eigenen Standpunkte zu vertreten, die andere als unzulässig finden. Und ich fand das ein super Zitat für unsere Zeit, weil ich glaube, die Technologie, die Chatbots, die Smartphones sind oft Auswege aus komplizierten und oft konfrontativen menschlichen Begegnungen, wie du es gesagt hast. Wenn man sich anguckt, wenn man jemand anders anguckt, der aufs Smartphone guckt, da hat der fast schon das Gefühl, es ist Belästigung jetzt inzwischen. Ne? Und ich glaube, da müssen wir uns alle ein bisschen mehr Mühe geben, dahin zu kommen, dass man Standpunkte vertreten kann, die nicht die sind, die vielleicht man selber hat oder andere haben, dass diese Konfrontation aushaltbar ist und dass sie doch ganz oft toll ist, weil wir daraus lernen können, andere Perspektiven zu verstehen, vielleicht unsere eigene Perspektive zu erweitern, neue Ideen zu generieren. Und eigentlich ist ja die Situation, wenn man selbst über einen Konflikt mit jemand anderem ins Gespräch kommt und seine Meinung mal erklären kann, dass daraus was wirklich sehr Schönes entsteht. Und ich glaube, das ist so der Kern oder ein Kern unserer gesellschaftlichen Situation, diese Einsamkeit, die durch Mangel an Austausch miteinander und der Offenheit, diesen Austausch wirklich zu haben, entsteht, dass wir das überwinden müssen.
Also, dann hätten wir jetzt zum Abschluss, liebe Frau Professor Dr. Miriam Meckel, ein Rezept von dir noch. Also, was macht denn jeder Einzelne von uns jetzt, um sich auf die Zukunft vorzubereiten, dafür zu sorgen, dass sie ein bisschen besser geht?
Ich würde sagen, rausgehen, so viel wie möglich zwischendurch mal Zeit draußen verbringen. Und ich weiß, viele Menschen haben viele Termine, von einem Termin zum anderen zu gehen, statt ins Taxi sich zu setzen oder sonst irgendwas. Und dabei mal einen Moment die Gedanken schweifen zu lassen, ist, glaube ich, sehr gut. Romane lesen, in jeder Hinsicht, die können für alles beruflich hilfreich sein und vor allem für einen selbst, für die eigene Persönlichkeitsbildung, für die Sicht auf die Welt und vielleicht sich jeden Tag fragen, wo könnte ich dankbar für sein und wo könnte ich einen positiven Impuls setzen, der mir hilft, aber vielleicht auch anderen. Das sind sehr grundlegende Überlegungen, die wir aber in dem ganzen Wirrwarr der Interaktion mit Technologie ganz oft heutzutage vergessen.
Also, dann würde ich sagen, machen wir uns alle, die das hier hören, jetzt mal ans Werk. Liebe Miriam, schön, dass du aus der Zukunft zu uns hier und heute gekommen bist und uns an deinen Gedanken und Einsichten teilhaben lässt. Das hilft uns und allen, die uns zuhören. Vielen Dank.
Sehr gerne. Und ich bin auch durchaus gerne in der Gegenwart, auch wenn ich mich viel mit der Zukunft beschäftige.
Freuen wir uns auch sehr. Tschüss.
Tschüss.
Zu Wundern und Nebenwirkungen fragen Sie diesen Arzt oder Kreativen.